Liebe Gäste, liebe Gemeinde, wer feiert nicht gerne? Grillparty, Begrüßungsparty, Startparty, Abschlussparty, Advents- und Weihnachtsfeier. Es ist einfach schön, zusammenzusitzen, Gemeinschaft zu pflegen, gemeinsam zu essen und zu trinken, sich zwanglos zu unterhalten. Jesus hat auch gerne gefeiert. Er ließ sich nicht nur einladen, er lud auch gerne ein. Mit Vorliebe Hirten und Ausländer, Huren, Zöllner und Sünder. Oder denkt an die Hochzeit von Kana. Damit setzte er Zeichen. Denn bei Jesus ist nichts dem Zufall überlassen. Beim Feiern denkt er an die große Hochzeitsparty, die er mit seiner Braut, mit den Gläubigen einmal im himmlischen Jerusalem feiern möchte. Jahrtausende im Voraus lädt er schon ein, bereitet darauf vor, warnt er uns. Er möchte doch so gerne, dass wir dabei sind. So mit der Geschichte von den 10 Jungfrauen. An sich ja eine auf den ersten Blick harmlose Geschichte. Das Bild vom Bräutigam, der im Pulk mit vielen fröhlich singenden und jubelnden Menschen von rechts und links des Weges zur Hochzeit begleitet und geleitet wird. Dass es spät geworden ist, quasi mitten in der Nacht, nehmen wir mal zur Kenntnis. Dass man Lichter dabei hat, wenn man zu den Wartenden gehört, und dass man Lichter auch mal ausgehen können, das ist nichts Ungewöhnliches. Ich bleibe hängen an den 5 Jungfrauen, an den Törichten sozusagen, an den Dummen auf Deutsch. Ihr, ich sag jetzt mal Schicksal in der Geschichte, bewegt mich. Schauen wir mal genauer hin. Wir sind in der Endzeitrede von Jesus, Matthäus 24, 25. Er spricht von einer Zeit, die weit, weit hinausgeht über das Vorstellungsvermögen seiner Jünger, denen er das erzählt. Und wahrscheinlich auch weit hinausgeht über unser Vorstellungsvermögen. Und Jesus benutzt hier nicht das Bild von der Hochzeit, um uns die Vorgänge plastisch werden zu lassen. Jesus redet von der Hochzeit, wenn er, der gekreuzigte und auferstandene und wiederkommende Herr, tatsächlich als Bräutigam kommt. Er spricht von der Hochzeit, die er mit dir und mir feiern möchte, seiner schön geschmückten Braut. Im Gleichnis ist er schon auf dem Weg. Ob ihn schon fröhlich jauchzende Jungfrauen begleiten, vielleicht aus einem anderen Volk, aus einer anderen Zeit, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall, es wird spät. Eigentlich ist der Brautpreis ja schon bezahlt. Jesus hat bezahlt. Jesus ist am Vater dran geblieben und er ist wirklich gestorben. Für jeden von uns. Aber bist du auch mit ihm gestorben und auferstanden? Oder sind dir Kreuz und Auferstehung eher fremd, unheimlich, unverständlich geblieben? Ich glaube, Jesus ringt. Jesus ringt um jeden Menschen, auch um dich. Und das kann dauern. Wie lange? Das bestimmt seine Liebe. Mitternacht heißt diese Stunde, so singen wir in einem alten Lied. ist es nicht, dass er beim Glockenschlag kommt, bei den erhabenen, majestätisch vielsagend klingenden Glockenschlägen über einer Stadt, über einem Schloss, über einer Burg, zur Geisterstunde, bekannt aus manchem Roman. Diese gewaltigen 12 Schläge. Jesus kommt wohl mitten in der Nacht. Er kommt in der Nacht der Anfechtungen, des Zweifels, in der Nacht über manche Enttäuschung und Not. In der Nacht, wo es jedem von uns schwer wird, an ihm festzuhalten. Er hat das Dunkel schon überwunden. Für uns ist es noch Realität. Ich weiß es nicht, warum es so spät wird. Wie viele Menschen haben sich schon danach gesehnt, dass er kommt, endlich Erlösung brächte. Aber er kam nicht. Doch lasst uns darauf achten, dass unser Warum nicht zu einem müden Achselzucken wird, das den Kontakt zu ihm letztlich abbrechen lässt. Am Wege sind 10 Jungfrauen. 10. Einfach viele. Und jetzt kommen du und ich ins Spiel. Diese Jungfrauen können uns echt ein Vorbild sein. Beide Seiten. Und genau das macht die Geschichte ja so schwer. Denn es sind zuerst die Jungfrauen. Ich glaube nicht, dass da zufällig was drin steht. Es sind Jungfrauen. Und natürlich in der traditionellen Hochzeitszeremonie sind es Brautjungfern, die hier ihren Dienst tun, indem sie den Bräutigam zur Braut begleiten. Natürlich. Übertragen aber sind es Menschen als Frauen Teil der Brautgemeinde, die sich an das erste Gebot gehalten haben. Die nicht vorher mit anderen Göttern im Bett waren, die Jesus allein in den Mittelpunkt ihres Lebens gerückt haben. Jung, fröhlich, nur mit Jesus unterwegs. Sie alle kennen Jesus. Sie haben sich für ihn entschieden. Sie waren mit Jesus unterwegs. Sie haben mit ihm gesprochen. Und wenn wir an das Wort ganz zum Schluss der Bergpredigt denken, sie haben sogar in seinem Namen böse Geister ausgetrieben und Wunder getan, vielleicht Menschen geheilt. Alle. Sie wissen, dass Jesus einmal wiederkommt. Sie wissen, wo das sein wird. Sie wissen, dass es spät werden kann. Und sie nehmen deshalb alle Lampen mit. Denn ohne Straßenbeleuchtung, ohne Autos und Leuchtreklamen ist es nachts stockdunkel. Fragt die Jungschaler, die kann euch das sagen. Es gibt also etwas, das sie ausprobiert haben. In der Finsternis von Anfechtungen, Angst und Zweifel. Sie alle werden müde. Alle schlafen sie irgendwann ein. Und selbst das tritt ein, alle werden wach, als der Bräutigam kommt. Aber im entscheidenden Moment, als der Bräutigam kommt, geht bei denen einen das Licht aus. Wir kommen gleich drauf, an die Überlegung, was das wohl sein kann. Der Bräutigam kommt. Und nun zeigt sich, dass die einen Öl nachfüllen können und die anderen eben nicht. Krass! Die Antwort auf die Bitte, lass uns doch teilen. Es muss einen allerletzten Moment geben, wo wir einander nicht mehr aufhelfen, nicht mehr weiterhelfen können. Etwas, das tiefer liegt als Seelsorge und Diakonie. Etwas von Ewigkeitswert, wo wir nicht mehr einer für den anderen eintreten können, weil einer für uns eingetreten ist. Für jeden. Und weil einmal jeder von uns für sich selbst vor Gott steht. Spannend. Es gibt doch Kaufleute. Bei denen gibt es doch Öl. Es leben doch Menschen. Es geschieht doch Verkündigung. Es wird doch Öl abgegeben. Ist hier von Entrückung die Rede der einen und Zurückbleiben der anderen? Ich habe den Eindruck, ja. Jetzt geht alles sehr schnell. Der Bräutigam kommt, die Klugen gehen mit ihm in den Hochzeitssaal, die Törichten sind noch nicht wieder zurück, die Tür wird verschlossen, die Törichten bleiben draußen vor der Tür, rufen, bitten um Einlass, doch die Antwort fällt vernichtend aus. Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Wie schon vorhin, wo es nichts mehr zu teilen gab. Die Tür tut sich nicht wieder auf. Und es gibt kein augenzwinkerndes, hey, komm, das war doch nicht so gemeint, natürlich gehörst du dazu, das wäre doch noch schöner. Die Szene mit der Hochzeit endet hier. Ich glaube, wir sind mit unserer Auslegung nicht auf dem falschen Weg. Denn mit dem nächsten und allerletzten Satz macht Jesus deutlich, dass es so zwar kommt, dass er aber möchte, dass wir dann zu den Klugen gehören. Dass wir dann drinnen sind, dass wir dann Teil seiner geliebten Braut sind. Ich zitiere seinen letzten Satz, darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Ich habe gelitten an diesem Text, wie ich glaube noch nie an einen Text zuvor, obwohl ich ihn kannte. Und ihr vielleicht auch. Trotzdem habe ich mich versucht, ihm zu stellen und deswegen zum Schluss die entscheidende Frage, die uns natürlich umtreiben muss. Was hat es mit dem Öl, das die Klugen nachfüllen konnten, auf sich? Nicht wahr, es wäre doch für uns viel lieber gewesen. Wir hätten uns gerade über den nächsten Text unterhalten, nämlich der, wo es heißt, dass der Herr, wenn er wiederkommt, uns bei der Arbeit vorfindet. Ja. Dann hätten wir sagen können, schau hier, schau da. Hier, meine Hände. Mein Schweiß. Mein Terminkalender. Freilich soll unser Christenleben Frucht tragen. Aber vielleicht ist eine wichtige Frage, die bringt dein Leben seine Frucht? Ich habe im Hinterkopf Matthäus 7, nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, werden ins Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Sein Wille. Wie wichtig ist dir, mir, sein Wille. Seine Frucht bringen. Nicht wahr? So leicht, so schnell haben wir uns von Gott abgenabelt. Sind aus eigener Kraft unterwegs. Haben uns darauf ausgeruht, was für uns am Kreuz geschehen ist. Und sind alleine weitergezogen. Hand aufs Herz, wir sind doch alle miteinander lang genug in Kirchens unterwegs, als dass wir nicht wüssten, wie christlich geht. wie man sich verhält, was man tut und was man lässt, wie Gemeinde geht, wie Gemeinschaft gestaltet werden kann mit Geschichtchen und Witzchen und dass der Einsatz für Gerechtigkeit, Wahrheit, Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung dazugehört. Wir wissen doch, wie es geht. Und wir sind doch auch in seinem Namen unterwegs, jeden Sonntag, im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich glaube, was wir notwendig brauchen, ist die ständige Abhängigkeit vom himmlischen Vater. Und das wäre meine Antwort. Ich glaube, was wir notwendig brauchen, ist die ständige Abhängigkeit, die ständige Abhängigkeit vom himmlischen Vater. Sonst reicht's uns nicht über Nacht. Aber zur Abhängigkeit vom himmlischen Vater gehört die gelebte persönliche Beziehung zu ihm. Das Hineinkriechen in die Beziehung mit ihm, an den heimeligen Ort, wo wir mit ihm allein zusammen sind. Ich weiß, das hören viele nicht gerne. Ich weiß, du siehst dich viel lieber mit aufgekrempelten Armen. Ich weiß, du willst lieber was vorzeigen können, wenn er kommt. Geht mir doch auch so. Weil all das andere so unsicher ist. Und doch, dieses Hineinkriechen in die Beziehung mit ihm, an den heimeligen Ort, wo du mit ihm allein zusammen bist, wo du mit ihm redest, was dir auf der Seele ist, wo du beichtest und bekennst, wo du dein Herz, deine Seele, deinen Sinn reinigen lässt. Warum denn sonst das Kreuz? Hups! Entschuldigung. Warum denn sonst das Kreuz? Wo er dann reden darf, wo er dich erinnern darf, was er an dir getan hat, was du in Sonntagsschul, Jugendkreis, Gottesdiensten 100.000 Mal gehört hast, was du in der Bibel gelesen hast, wo er dich erinnern darf, wo er hineinreden darf in dein Leben und wo du schweigst, wo du zuhörst, wo du fragst, Vater, was willst du, dass ich tun soll. Nicht Ordner rausziehen, wie geht dies, wie geht das in Gemeinde. Das ist 1000 Mal ausprobiert, das weißt du. Sondern nach oben fragen, Vater, was willst du, dass ich tun soll? Die Älteren von uns erinnern sich vielleicht daran, als Kinder haben wir uns gerne Höhlen gebaut. Und dazu brauchte es nicht viel. Ein Tisch, Bettlaken, paar Decken, paar Stühle. Und da war es richtig heimelig und nett und schön. Stell dir vor, so eine Höhle mit dem himmlischen Vater. Heimat. Mitten in deinem Alltag. Heimat, heimkommen und gestärkt wieder gehen. Aber nicht gedacht als Tankstelle nach dem Motto, jetzt bin ich vollgetankt, jetzt kann ich ja meine Fahrt fortsetzen. Ich weiß ja, wie es geht. Ich habe ja wieder Power. Ich war ja im Gottesdienst. Sondern gedacht als Quelle. Da musst du dich tief hinabbücken. Vater, Jesus, Heiliger Geist, gedacht als ständige Quelle, wo es fließt. Wasser des Lebens fließt wie ein Strom in mich und durch mich durch. Öl, das sprudelt. Das meinen inneren Menschen von Tag zu Tag erneuert, egal wie alt ich bin. Das meinen inneren Menschen von Tag zu Tag erneuert und das Licht meines Glaubens immer am Brennen hält. Weil ich ständig mit ihm in Verbindung gehe. bin. Und das alles als meine Verantwortung. Das Öl ist zwar da, die Freude, die Liebe zu Jesus, das Warten auf ihn, das Fragen und Hören, was er möchte, das ist da. Es ist aber eben nicht automatisch in mir drin. Es findet sich als Geschenk in der Beziehung zum Vater, zum Sohn, zum Heiligen Geist. Liebe Geschwister, ja, ich weiß, was du denkst. Und trotzdem, es geht immer wieder nur um dies eine. Weil das das Fundament ist, weil das der Ausgangspunkt ist. Lebe aus der Quelle. Lebe aus dem Strom lebendigen Wassers. Lebe aus dem, wo das Öl sprudelt, sein Öl. Und wo du offen bist und abhängig von dem, was er dir sagt und auf welchen Weg er dich stellt. Ob wir das hinkriegen? Ob du das möchtest? Ob wir das aushalten? Immer neu, als sein Kind in das Versteck mit dem himmlischen Vater zu kriechen. Auch als Großer, auch als Alter, auch als Erfahrener. Auf die leise Stimme im Alltag zu hören. Ich find's doch auch nervig. Aber Gott brüllt nicht mit Megafon in dein Leben hinein. Es ist die leise Stimme. Die fragt, willst du mich hören? Ich habe den Weg für dich. Willst du es wissen? Auf die leise Stimme im Alltag zu hören, nach seinen Geschenken im Alltag Ausschau zu halten, die uns wieder ein Stück weiterhelfen. Abhängig von ihm. Kind werden im Unterwegs mit Jesus. Das könnte Jesus gemeint haben.